Okay, pass auf.
Ich habe überlegt, ob wir diese Woche mal was Besonderes machen. Oh. Wir nehmen diese Folge auf und dann senden wir 10 Minuten am Freitagabend um 20:30 Uhr.
Ja.
Dann senden wir 25 Minuten am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr.
Ja.
Dann noch ein bisschen, so 5 Minuten.
Ja.
Das sind so die Top 5 Minuten des Podcasts. Die kommen dann Samstagabend.
Ja.
Dann senden wir Sonntagmittag.
Ich habe eine leise Ahnung, worauf du hinaus willst.
Ja. Und am Montagabend, für die ganz harten Orten, senden wir nochmal ein Best-of.
Das finde ich gut.
Und das alles, und das alles wird gesponsert von Beefy als Salami-Podcast.
Ja.
Und das machen wir alles zur Geldvermehrung und um mal nah an den Fan ranzukommen. Was haltet ihr davon?
Also zwei Sachen sind ganz wichtig. Während wir das aufnehmen, werfe ich auf jeden Fall mit Tennisbällen und Klorollen.
Ja.
Und wenn es der Beefy-Podcast ist, dann müssen wir das alles aus der Badewanne rausmachen.
Ne? Wir können es aber auch so machen, dass wir von Minute 5 bis Minute 55 der Sky-Podcast sind.
Ja.
Und vorher und hinterher in den 5 Minuten sind wir nur im Eurosport-Player zu erreichen.
Aber und jede zweite Podcast hört man nichts.
Ja, top. So.
Okay.
Ich finde, das, so machen wir es.
Ja.
Und jetzt fangen wir einfach mal an.
Okay.
Musik bitte.
Ich glaube, Lukas hat mein Handzeichen gar nicht gesehen, ne?
Nee, möglicherweise nicht. Aber nichtsdestotrotz, Freunde der Sonne, herzlich willkommen. Hier ist Fußball MML, der Sky-Podcast in seiner 26. Ausgabe in dieser Saison. Ich glaube jedenfalls, es ist die 26. Ausgabe. Wenn wir falsch liegen, werden wir es schon in 3 Minuten wieder auf Twitter erfahren haben. Herzlich willkommen. Hier ist das M von Fußball MML. Hier ist Micky Beisenherz.
Na, 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 Will Griggs on fire.
Endlich kann man es mal singen.
Ja, ne? Es ist wieder soweit. Genau. Ja. Er hat tatsächlich wieder zugeschlagen. Ich begrüße mich selber, wie immer. Ihr macht das ja nicht. Hier ist Mike Nöcker. Hallo, Freunde.
Der Nöcker, Mike. Mit der Start Nummer 3. Aus Gütersloh. Der Tiger aus Gütersloh. Enger Freund von Mary Rose und Bata Illich. Hier ist er. Der Mike. Der Nöcker.
Sehr gut.
Und mehr konnte ich nicht für dich tun.
Nein, das ist sehr schön. Es gefällt mir gut. Und live aus einem Späti im Wedding. Hier ist Lukas Vogelsang.
Ja, ich habe gerade Pfand abgegeben. Ich gebe nachher einen aus.
Sehr gut, sehr gut. So, dann kannst du dich auch gleich wieder nach draußen aufs Sofa setzen. Aber vorher uns vielleicht noch ein bisschen, ich weiß nicht, hast du schon für den Anfang gleich ein Wortspiel geplant oder willst du das erst hinterher machen?
Nö, aber wenn das so weitergeht hier mit dem Mobbing, dann steige ich einfach bei Minute 15 aus und werde einfach bei, wie heißen die, beste Freundin oder bei...
Ja.
Sexy mit Touch oder so mache ich dann einfach weiter.
Genau, das
sponsored bei Lovu.
Genau.
So, dann ist nämlich gut. Ne, dann kann ich meine verbrämten Sprachfiguren einfach mitnehmen und werde die dann einfach auf sexuelle Feld.
Mhm.
Und dort klingt, verstehst du?
Ja.
Klingt wie so eine RTL2-Sendung, so Podcaster-Tausch.
Da kannst du ja auch...
Das ist geil, oder? Der Podcast-Tausch. Der große MML-Podcast-Tausch. Heute Fußball-MML mit Lela Lohfeier.
Dann kannst du auch endlich Fellatio Rom machen.
Ja, oder auch, was ich schön auf Twitter gesehen habe von einem User, Tennis Borussia Frankfurt fand ich ganz schön. In Anlehnung an das Spiel gestern.
Oh, schön.
Ja?
Ja. Wollen wir denn gleich über das Montagsspiel reden?
Wir können auch...
Wir haben noch so viele Themen.
Ja, aber es ist das erste Montagsspiel in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Ich finde, wir müssen darüber reden.
Das erste ursprünglich so angesetzte Montagsspiel. Ne? Es gab ja auch schon mal Spiele, die wurden entsprechend so verlegt, dass es dann montags irgendwie ein entsprechendes Spiel gab. Aber das erste regulär angesetzte Montagsspiel.
Ja. Ja. Schön fand ich das Banner, ist das hier noch erste Liga? Das fand ich sehr schön. Ein verdutztes
Ja, vor allen Dingen gerade für Frankfurter war das ja auch, also Frankfurter kennen ja Montagsspiele.
Ja.
Ist ja nicht so, dass es, ne? Ja gut,
Leipziger
Red Bull auch
aber,
klar. Ja. Oh, habe ich Red Bull gesagt? Rasenball, meine.
Wir haben gerade hier auf Instagram, Instagram, wo wir beim Instagram gerade krampfhaft versucht haben, die Dosen, die sich hier befinden.
Ja, solange die Schweine uns nicht sponsern, müssen wir doch nicht jetzt hier die Dosen da ins Bild halten.
Nein, ne? Müssen wir natürlich auch nicht.
Ja.
Boah, ich trinke jetzt erstmal so einen Rasenball.
Ja. Soll ich dir das mal aufmachen,
kannst
die Flasche?
Du das?
Ja, sicher.
Guck mal.
Mike Nöcker kann eine Flasche nicht mit einer anderen Flasche aufmachen. Wow. Das ist für jemanden, der so versoffen aussieht wie du, wirklich, wirklich eine ernüchternde Erkenntnis.
Ja.
Ja. Nein, tatsächlich, gestern war das Montagsspiel. Gespielt haben, sie haben in Frankfurt gespielt, ne?
Richtig.
Ja, sie haben in Frankfurt gespielt und es regnete Klorollen und Tennisbälle, was einfach sehr witzig, es war ein tolles Bild.
Ja.
Und es gab wahnsinnig viele wirklich sehr amüsante Banner, unter anderem irgendwie, das war sehr gut, Walla, Walla, Montag ist Haram. Das fand ich sehr schön. Dann irgendwie, das fand ich sehr witzig. Dann gab es irgendwie auch, Montag ist zum Ausnüchtern. Fand ich auch sehr gut.
Hat mir
sehr gut gefallen. Und irgendwie, Montag gibt es Freibier im Saunaclub. Also es gab sehr, sehr viele Gründe, warum der Montag einfach nicht in Frage kommt.
Ja.
Und das hat mir, fand ich sehr, sehr amüsant. Also es, ich meine, die Frankfurter Fans, die mag ich im Grunde genommen seit dem Pokalfinale 2006, als die Bayern gegen Frankfurt gespielt haben, ich im Olympiastadion war. Und da habe ich schon gedacht, gute Truppe irgendwie. Also seitdem mag ich die und sie haben auch gestern wieder bewiesen, dass so ein Protest gegen ein Montagsspiel am besten in die Hände der Frankfurter Fans gehört. Also hat mir gut gefallen.
Naja, und man muss ja auch tatsächlich mal dazu sagen, ich bin ja ein Freund von tatsächlich auch mal politischen Aussagen in Sportveranstaltungen. Das war jetzt eine sportpolitische Aussage und tatsächlich sind auf allen Ebenen alle zu loben. Also sowohl Eintracht Frankfurt als auch natürlich die Fanszene von Eintracht Frankfurt, die einfach in Abstimmung sich extrem genau an das auch gehalten haben, was sie abgesprochen haben. Die 5 Minuten vorher, Türen gehen auf, Tore gehen auf, die Fans kommen raus. Zack, nach 5 Minuten, Stadionsprecher, jetzt gehen alle wieder zurück, sind auch alle wieder zurückgegangen. Also das alles in allem ist wirklich eine ganz lobenswerte, große Demonstration Hand in Hand zwischen Verein und Fanszene. Das fand ich sehr beeindruckend.
Das ist eine Form des Protestes, an der sich die Hamburger Fans vielleicht mal ein Beispiel nehmen könnten, die, wir werden da später nochmal zu kommen, aber diesen kurzen Eingriff möge man mir gestatten, die der Ansicht sind, dass körperliche Bedrohung leistungssteigernd wirken kann auf die Mannschaft. Und ich verrate schon mal so viel vorweg, eine Mannschaft, die total verunsichert ist, wird auch dadurch vermutlich nicht besser werden. Aber zurück zu Frankfurt.
Aber war Oliver Kahn war doch der Einzige, der froh war, dass nur Tennisbälle geflogen sind, oder?
Ich glaube, Oliver Kahn ist das jetzt scheißegal, da er selber nicht mehr auf dem Feld steht. Von mir aus können die jetzt auch mit Medizinbällen oder Bowlingkugeln werfen. Wobei Oli Kahn die wahrscheinlich sogar weggeköpft hätte.
Ja, aber du als jemand, der ja, also Micky, der ja quasi in allen Sportarten firm ist, der quasi ja auch das Doping-Netzwerk im Curling jetzt aufgedeckt hat.
Ja.
Wie siehst du denn so als Fußballfan diese Montagsspiele selbst? Also ist das jetzt das Ende des Fußballs, wie wir ihn kennen?
Also in mir walten da zwei Kräfte. Zum einen natürlich das, sagen wir mal, das naturgemäße Echauffierungspotenzial, das da ist und sagt, ey, was eine Kacke, der Fußball gehört auf den Samstag und ich will Samstagskonferenz und ich will samstags alle Spiele sehen nach Möglichkeit. Und das, die sportlichen Gründe sage ich gleich nochmal. Andererseits denke ich natürlich auch, es liegt ja in der Natur des Menschen, sich über Neuerungen aufzuregen, sie abzulehnen und sie als gefährlich zu betrachten. Grundsätzlich kann man natürlich auch sagen, warum nicht auch mal ein Montagsspiel? Da spricht ja als Tag erstmal grundsätzlich nichts dagegen. Das Einzige, was ich ein bisschen sehe, ist, dass es natürlich, ich will jetzt nicht gleich von Wettbewerbsverzerrung sprechen, aber es ist natürlich schon immer eine andere Situation, montags zu spielen, wenn alle anderen die Spiele schon hinter sich haben, auf die Tabelle zu blicken, dann entsteht natürlich grundsätzlich auch immer eine ganz andere Ausgangssituation. Ich meine, es gibt ja auch Gründe dafür, warum die letzten beiden Spieltage grundsätzlich, warum alle Spiele gleichzeitig sind. Du hast natürlich automatisch als Verein, gehst du anders in ein Spiel, wenn du schon weißt, scheiße, die anderen haben alle schon, also sagen wir mal beispielsweise Abstiegskampf, wenn du einfach weißt, okay, die anderen haben alle gewonnen, wir müssen jetzt unbedingt, wenn du in der Meisterschaft oben schon irgendwie ein sicheres Punktepolster hast, gehst du vielleicht auch anders in ein Spiel rein, weil du sagst, wir müssen nicht unbedingt, also eine gewisse Form Der Wettbewerbsverzerrung entsteht natürlich automatisch, wenn du nicht zeitgleich mit den anderen Mannschaften spielst. Also aus rein sportlichen Wettbewerbsgründen spricht natürlich vieles dafür, einfach die Spiele zeitgleich anzupfeifen. So.
Interessant ist ja, dass eine Sache nicht funktioniert hat, die noch quasi so, wo noch der Montag so angepriesen wurde. Dass quasi die Leipziger, die ja Donnerstag in der Europa League vor 8,5 Zuschauern gespielt haben in Neapel,
ja,
dass die mehr Zeit hatten, sich zu regenerieren und deshalb so ein Montagsspiel vielleicht gar nicht schlecht ist, um dort ausweichen zu können, rein für die Spieltagsplaner.
Was naja, ja gut, im jetzt, Übrigen auch.
Jetzt hat die Mannschaft, die sich aber regenerieren konnte, tatsächlich trotzdem nichts davon gehabt, hat auswärts 2-1 verloren. Also so richtig scheint es dann auch nicht zu funktionieren.
Aber es ist, man muss fairerweise auch in die ganze Diskussion mit einwerfen, weil natürlich sofort immer das Geld der schnöde Mammon quasi vorgeschoben wird, ne? Aus der Tasche des kleinen Mannes direkt in die Kasse der DFL. Es ist natürlich auch so gewesen, dass tatsächlich insbesondere in der Phase, in der Mannschaften wie Augsburg, Freiburg und so weiter und so fort Euroleague gespielt haben, dass die Forderung tatsächlich nach Montagsspielen auch aus den Vereinen herausgekommen ist.
Ja, ja. Ja gut, also auch, das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen schockieren, auch der ein oder andere Fußballverein ist durchaus an Geld interessiert.
Nein.
Ja, also.
Nenn mir einen.
Na gut, wir sind ja Anhänger des kleinen Arbeitervereins aus Dortmund. Da geht das natürlich, da gehen die Uhren noch ein bisschen anders. Also,
da ist nämlich echte Liebe.
Da wird die Dorade noch mit bloßen Händen gefangen und selbst zubereitet.
So, das hat die immer wieder, genau, aber und zwar am Dortmunder Hafen. In Dortmund Hafen. Im Dortmund-Ems-Kanal wird die Dorade gefangen von Aki Watzke persönlich.
So, mit der Hand.
Ja. Ne?
Ja. Aber hat die Dorade am Dortmunder Hafen auch drei Augen, wie der Atomfisch bei den Simpsons?
davon ist zwingend auszugehen.
Ich merke schon, ich muss wirklich mal anfangen, hier Simpsons zu gucken.
Ja, ach, du hast wirklich, ach mein Gott.
Ja, ich, okay, entschuldigt.
Manchmal bin ich einfach nur noch mürbe. Ja, also Montagsspiele, ja, nein. Ich denke, auch wir werden das nicht entscheiden. Es ist ja in Spanien so, da ist ja im Grunde genommen das ja noch weiter filettiert, wo wir gerade bei der, also im Grunde genommen ist der Spieltag wie eine Dorade filettiert, ne? Ohne Wirbelsäule. So, also von daher, was das angeht, da sind wir ja in Deutschland ja noch in paradiesischen Zuständen, aber neigen natürlich wie für den Deutschen üblich dazu, das alles natürlich komplett zu skandalisieren und die gute alte Zeit quasi uns zurückzuwünschen. Vermutlich geht es nicht anders, keine Ahnung, Fragezeichen. Also
interessanterweise übrigens ist der neue TV-Vertrag ja in England verhandelt worden, wieder mit der Aufteilung British Telecom und Sky UK.
Ja.
Und man hat nach diesem absoluten Rekorddeal beim letzten Mal vor 4 Jahren oder 3 Jahren tatsächlich diesmal weniger eingenommen und versucht jetzt in der Premier League, so wie ich gelesen habe, mit Ach und Krach und irgendwie das Ganze noch so zu filettieren, dass man möglicherweise, um die restlichen Milliarden wieder reinzuholen, noch ein kleines Paket an Amazon verkaufen kann.
Ach Mensch.
Ja.
Das wäre ja schön.
Ja, aber zeigt natürlich irgendwie zwei Gefahren. Auf der einen Seite das, wovor schon immer gewarnt worden ist, dass man plötzlich irgendwie mit 7 Receivern und 5 Karten und 3 Plattformen irgendwie versuchen muss, alle Spiele, alle Tore zu sehen. Und auf der anderen Seite ist ja die Tatsache, dass die Erlöse zurückgehen, ja zumindest mal ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Wir haben da ja auch schon über etwas leerere Stadien beim DFB-Pokal beispielsweise unter der Woche geredet, etc. etc. Also so ganz mega überdrehen lässt sich ganz offensichtlich, und das ist das Schöne, dieses Thema Fußball dann doch nicht. Und vielleicht ist das ja mal so ein erstes.
Und wir reden hier über die Premier League, die an Attraktionen ja nun eindeutig reicher ist als die Bundesliga.
Richtig.
Aber es ist doch interessant, dass zum Beispiel in Italien, wo wir gerade schon bei Neapel waren, der Ruf nach noch mehr Kommerz, noch mehr Geld, noch mehr Partizipation der Vereine, noch mehr Verdienst so groß ist, dass die ja jetzt probiert haben, quasi als neuen Verbandschef oder für die Liga quasi den spanischen Ligachef abzuwerben für viele Millionen, was nur dazu geführt hat, dass der in Spanien jetzt noch mehr Geld verdient, weil der eben die spanische Liga sehr reich gemacht hat und die Italiener sich erhofft haben, wenn sie den quasi verpflichten, dann werden sie auch so reich wie die Spanier, verstehst du? So, also das scheint ja ein gesamteuropäisches Ding zu sein. Da ist ja die Bundesliga gar nicht ausgenommen. Es ist ja nur, dass wir wieder dann sagen, dann kriegen wir ja englische Verhältnisse, ne?
Da so. Haben die den quasi so als Pep Guardiola der Vermarktung quasi.
Genau.
Okay. Interessant. Interessant.
Naja. Ja.
Aber du musst natürlich auch ein
entsprechendes monetäres Tiki-Taka, verstehst du?
Ja, aber du musst natürlich auch schon ein entsprechendes Produkt haben, ne? Sonst kannst du es nicht vermarkten. So, also würde ich jetzt mal sagen.
Aber lass uns zumindest den Strich drunter ziehen. Wir haben das erste Montagsspiel erlebt, das nächste steht auch gleich an. Unsere Freunde von Borussia Dortmund müssen ran. So dementsprechend wird uns dieser Protest möglicherweise auch zu Recht noch ein bisschen begleiten.
Ja.
Wie gesagt, was ich allerdings irgendwie wirklich beeindruckend und toll fand, war, dass das einfach total friedlich, abgesprochen, choreografiert über die Bühne gegangen ist. Und ich glaube, die Message an sich ist sehr deutlich angekommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass eben weil das so friedlich choreografiert über die Bühne gegangen ist, kommt so eine Message auch sehr deutlich an. Und deutlicher möglicherweise als durch Krawalle, Randale und so weiter, was ja alles befürchtet worden ist.
Na, sagen wir mal so, wenn die Frankfurt-Fans wie damals in der Abstiegssaison wieder über den Zaun geklettert wären und eine 3D-Kamera für 80.000 Euro zerschmettert hätten.
800.000.
800.000 sogar. Danke. Danke, Micky. Nein, aber so, erster Auftritt, pass auf. Wir fordern hier was ein, zack, direkt erstmal die Technik zerstören. Ja, also ich glaube, dass Mike da recht hat, dass glaube ich, nur so zu kämpfen ist, um auch ein Zeichen zu setzen, weil sonst eben genau das passiert, dass sich ja dann quasi, sowas geht ja immer von den Ultras aus, und dass sich dann quasi der Restfan, ja, oder der andere Fan dann eher abwendet und sagt, pass auf, so richtig vertreten die ja uns auch nicht, wenn da jetzt schon wieder der Block brennt. Also deswegen war Frankfurt, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie man es machen sollte.
Ja, das war übrigens damals wirklich eine beispiellos schlaue Aktion, eine 800.000 Euro teure Kamera zu zerstören, in der man erstmal von Weitem auf die Kamera zugeht, auf die Linse, ja. Um sie dann zu zerstören. Das war dann, sag mal, die Täterermittlung war in diesem Falle jetzt nicht besonders schwierig.
Aber so hat Wolfgang Lippert doch Wetten, dass moderiert.
Jetzt lass doch mal Wolfgang Lippert, den Lippi in Ruhe.
Unser Lippi.
Also das darf
man jetzt nicht. Ist es euer Lippi.
Unser Lippi.
Da sperrt man euch einmal mit wenig Sauerstoff in diese OMR-Kabine, ja, und dann kommt so ein Mist bei raus.
Hat er nicht damals in der Doku auch gesagt, ich war nie euer Lippi?
Achso. Wolfgang Lippert, der Carsten Speck des Ostens.
Trapattoni auch mal gesagt, ich war nie euer Lippi.
Ja, selbstverständlich. Mein Gott, Alter, ich bin wieder kurz vorm Gehirnschlag.
Kurze Frage, und zwar von Arif Babai Mehr, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ob du nämlich in deine Gartenlaube, in die Gartenlaube deines Bruders jetzt darfst nach dem Spiel. Oder jetzt für immer verboten.
Ja, also es ist ja so, dass ich ja grundsätzlich, das wird den einen oder anderen überraschen, nicht für die Leistung von Borussia Dortmund originär verantwortlich bin. Das heißt, ich habe nicht mit auf dem Platz gestanden. Schwierig wäre es, also ich war nicht dabei. Also beim 6:1 der Dortmunder, beim Hinspiel, stand ich neben meinem Bruder und habe es genossen, wie dieser baumlange Mann in sich zusammenfiel. Das muss ich sagen, das habe ich genossen. Das hat er mir auch angesehen. Daraufhin habe ich also Verbannung. So, jetzt bei dem 1-0.
Wenn du gewusst hättest, dass das damals der Turning Point für diese Supersaison ist, dann hättest du die Häme gespart.
Halt die Schnauze.
Weil danach haben sie nämlich gespielt, als hättest du mit auf dem Platz gestanden. Ja.
Genau, leider ja. Naja, und das 1-0 der Dortmund habe ich jetzt nicht mitbekommen. Aber mein Bruder weiß natürlich, dass ich das genossen habe wie guten Wein. Und das, obwohl ich vom Wein nichts verstehe. Man muss tatsächlich jetzt sagen, also es gibt so zwei Trainer, die ja jetzt richtig, so auf der Kippe stehen, möchte ich fast sagen. Und sind Hacking und Nagelsmann. Ich wollte schon ein bisschen Bild-Zeitung spielen, eigentlich gestern bei Twitter, und schon mal schreiben, wann entlässt Hopp Nagelsmann? Ne?
Ja.
So. Und Hacking ist, glaube ich, jetzt fast in der schwierigsten Phase während seiner Gladbacher Amtszeit. Also das ist, ich weiß nicht, wie viele Punkte die in der Rückrunde geholt haben, aber viele können es nicht sein. Also das ist sehr, sehr, sehr schwierig, und Gladbach, also ich will jetzt nicht behaupten, dass mit Gladbach die Abstiegszone beginnt, aber also man kann, glaube ich, sagen, dass die nicht das aus der Mannschaft rausholen, was derzeit drin ist. Also schwierig, sehr schwierig.
Ich sag mal, man kann es natürlich dann auch, also wenn es jetzt wirklich auch hart auf hart geht, kann man ja immer noch Bernd Hollerbach verpflichten, der jetzt tatsächlich übergreifend in den letzten 21 Pflichtspielen als Trainer sieglos ist.
Oh fuck, also mit Würzburg, oh Mann, ey.
Ah. Ja, das ist dann man aber spricht, auch man spricht von einem... Früher sprach man da in diesem Fall von einer Korkut-Bilanz, aber der scheint ja in Stuttgart jetzt sich gerade irgendwie zu fangen. Ne?
Was mich übrigens persönlich für ihn freut, also nur, dass ich glaube, auch wir haben ja die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und uns auch über ihn amüsiert, aber das muss ja nicht bedeuten, dass wir ihn als Menschen ablehnen. Also menschlich finde ich das ja für ihn durchaus mal erfreulich. Niemand gönnt ja jemandem, dass er bei seinem dritten Bundesliga-Verein eine verheerende Bilanz fortführt. Aber lass uns noch mal vielleicht kurz eben bei Gladbach und Dortmund bleiben, bevor wir jetzt irgendwie den wilden Ritt durch alle Instanzen gehen. Ja, Gladbach derzeit wirklich eine Mannschaft, die kaum besser ist als der Rasen, auf dem sie spielen. Und Dortmund wiederum eine Mannschaft, die auch nach wie vor nicht wirklich überzeugend ist, aber immerhin gewinnen sie. Und man muss sagen, sie haben halt jetzt in der Offensive... Da fängt langsam etwas an zu wachsen oder zu erstarken. Und es ist natürlich ganz erfreulich, dass ein anderer, im Grunde genommen der Korkut unter den Fußballern, nämlich André Schürrle, jetzt so langsam Leistungen zeigt und so gut wird, dass es selbst uns schwerfällt, ihn weiter...
Euch beiden, meinst du
uns, jetzt? Uns beiden, ja, uns beiden, also Lukas und mir, schwerfällt, ihn weiter schlecht zu finden. Es ist schon erfreulich zu sehen, dass das so langsam gedeiht.
Es passiert halt bei Borussia Dortmund was ganz Interessantes im Moment, durch die Rückkehr von Marco Reus. Fußball im Moment natürlich irgendwie Tedesco, Nagelsmann etc. Man spricht immer über das Kollektiv und über den Matchplan und wie die Teams eingestellt sind. Aber was man ganz oft vergisst, und das hat Matthias Sammer vor ein paar Tagen gesagt, nach dem Hertha-Spiel gegen Mainz, wo quasi ein Spieler dieses Spiel entschieden hat, ist, Fußball ist immer noch auch ein Spiel, wo individuelle Klasse entscheiden kann. Und die hat Borussia Dortmund gefehlt ohne Marco Reus und nach den ganzen Abgängen in den letzten Jahren. Und du siehst, wie ein solcher Spieler wie der Reus in zentraler Position eben auch eine Mannschaft auf ein anderes Level heben kann. Wie man es übrigens auch bei Max Kruse in Bremen sieht. Ein Spieler, der quasi, das hat Christian Streich gesagt, aus einer normalen Mannschaft eine gute Mannschaft machen kann. Und du siehst, was die individuelle Klasse von Marco Reus auch fürs Kollektiv von Borussia Dortmund dann bedeutet. Die spielen als Mannschaft nicht viel besser, aber sie können sich wieder auf Momente verlassen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Das ist auch psychologisch ganz wichtig, dass eine Mannschaft weiß, ey, Moment, der Marco, das ist so dieser Go-To-Player, ja, wie aus dem Basketball, so dass man quasi weiß, so, der kann den Ball nehmen und kann was damit anfangen. Und ich glaube, dass diese Stabilisierung oder dieser Stabilisierungsfaktor auch jemandem wie Schürrle unglaublich gut tut. Also das Konstrukt da vorne fängt dann an zu stimmen, wenn die individuelle Klasse halt funktioniert. Und die ging ihn halt ein bisschen ab in den letzten Monaten.
Ja, absolut. Also das ist so, das gilt ja in gewisser Hinsicht ja zum Beispiel auch für Frankfurt, wenn auf einer anderen Position mit Kevin Prince Boateng, wo auch wirklich sich sehr viel um den dreht, wenngleich da natürlich das körperbetonte Spiel, das Zentrum allen Gelingens ist. Übrigens auch da wieder ein Spieler, den sich zum Beispiel der HSV wünschen würde, was die Mentalität und das Vorangehen angeht, aber das vielleicht nochmal später. Was bei Borussia Dortmund aber immer noch nach wie vor der Fall ist, ist, dass natürlich die spielerische Klasse, die Spielphilosophie, die Spielidee in dem Sinne ja nicht wirklich erkennbar ist. Und man kann jetzt auch nicht sagen, oh, da ist jetzt ein ganz anderer Wind drin. Die sind natürlich nicht mehr so verunsichert, wie sie es unter Bosch gewesen sind. Das ist jetzt nicht mehr der totale Hühnerhaufen. Aber es ist jetzt auch nicht so, wie in den Tuchel-Jahren, wo man sagt, guck dir diese taktische Flexibilität an, dieser Spielwitz, das ist natürlich nicht da. Und es gibt jetzt nicht wenige Fans, die jetzt schon sagen, okay, sie gewinnen jetzt, scheiße, hoffentlich gewinnen sie nicht zu viel, sonst kriegen wir den Stöger im Sommer nicht los.
Also, ich wollte gerade sagen, das ist halt eine Stöger-Mannschaft plus Marco Reus, ne?
Ja. Aber vielleicht lass uns mal darüber reden. Ich meine, wir haben schon so oft über Borussia Dortmund geredet, aber dieser Punkt mit Peter Stöger ist ein sehr interessanter, zumal dann, wenn man auch noch jemanden wie Taifun Korkut dazu nimmt, sich die Bilanz gerade angesprochen von Bernd Hollerbach anhört. Und da frage ich mich manchmal, ihr erinnert, dass wir in der letzten Saison auch mal über so Themen wie Trainer, Scouting und Ähnliches gesprochen haben. Ich frage mich manchmal, warum sich Trainer immer in eine solche Situation bringen, dass sie quasi mit Hurra anfangen, dann aber sozusagen auf ihrem Höhepunkt nicht abtreten wollen. Also nimm mal Bruno Labbadia beispielsweise. Dem wird immer nachgesagt,
dass er auf den Höhepunkt gewartet.
Ja, aber das stimmt ja nicht. Also dem wird immer nachgesagt, dass er in der Lage ist, eine Mannschaft so heiß zu machen, dass er sie aus der Abstiegsnot rausholt und dann auch relativ auf einem hohen Niveau dann innerhalb der Liga stabilisieren kann. Mhm. Aber ihm wird auch nachgesagt, dass so dieser Effekt nach anderthalb Jahren so verfliegt.
Ja, erklärbar, ne?
Und die Frage ist, warum sich solche Trainer darauf nicht spezialisieren? Und warum man als Verein immer dieser Situation erliegt, dass man dann nicht sagen kann, wie jetzt auch bei Borussia Dortmund, natürlich ist jetzt Stöger unser erster Ansprechpartner, weil wie wollen wir ihn denn,
klar.
Er hat noch nicht Startrekord und so weiter und so fort.
Ja.
Und da frage ich mich immer auch bei Taifun Korkut. Wir haben darüber geredet, dass diese Situation und die Reaktion darauf, irgendwie ihn zu holen, die falsche ist. Vielleicht haben wir uns aber an einem Punkt geirrt, nämlich in dem, dass er für diese 3 Monate in der Lage ist, diese Mannschaft einfach total heiß zu reden.
Absolut, ja.
So, und sie total bis in die Haarspitzen zu motivieren und das Letzte rauszuholen. Nur dieser Effekt, der verpufft natürlich irgendwann.
Ja, klar. Es ist ja wie bei Aktien, ne? Du glaubst halt, also warum die Trainer nicht abtreten, ist ja klar, weil das ist, um Gottes Willen, schmeiße ich schon das Mikro um. Ich habe mich selber so heiß geredet, dass ich hier das Mikro umschmeiße. Du gehst ja davon aus, dass das immer so weitergeht. Du selber kannst dich ja auch nicht objektiv beurteilen. Du glaubst, das kriegst du immer wieder weiter so hin. Tatsache, gibt es einfach Trainer wie zum Beispiel Labbadia, und da gab es natürlich speziell in den 90ern, gab es halt Typen wie Jörg Berger und Co., die haben halt einfach eine Mannschaft. Ewald Lien war ja auch immer so ein Spezialist für solche Dinge.
Ja.
Es gibt ja 2 Situationen, die sind ja immer prädestiniert dafür. Das eine ist der Nichtabstieg, also kommen und für die letzten 6, 7 Spieltage eine Mannschaft so heiß zu machen, dass sie nicht absteigen. Genauso kommen und eine Mannschaft so heiß zu machen, dass sie wieder aufsteigen. Das heißt, da gibt es natürlich ein unmittelbares Ziel, auf das arbeiten dann alle Spieler hin. Die wollen das unbedingt, die wollen nicht absteigen, die wollen unbedingt aufsteigen und die machen im Grunde genommen alles, was der Trainer denen sagt. So, die wollen unbedingt dieses Ziel erreichen, hören natürlich auch anders zu und sind auch bereit, manchmal Dinge zu akzeptieren, wo sie im Grunde genommen mit den Augen rollen und sagen, naja, wenn es unbedingt sein muss, weil man diesem Ziel alles unterordnet. Beginnt eine Saison wieder von Spieltag 1, dann ist die Situation natürlich eine ganz andere, weil du sagst, dann ist wieder das alte, ja komm, geht auch mit weniger. So, dann ist man halt eben nicht mehr so fokussiert, weil du hast halt eben auch nicht dieses, jetzt wird es ein bisschen pathetisch, dieses Damoklesschwert über dir hängen, egal, entweder Nicht-Aufstieg oder Abstieg, dass du dann irgendwann auch sagst, ja komm jetzt, dann überprüfst du plötzlich das, was der Trainer dir sagt, auch mal wieder, klopfst du wieder ein bisschen mehr ab auf das, was es eigentlich ist, und das ist natürlich nicht selten einfach auch sehr viel Geschwafel. So, und das ist natürlich ohne diesen engen Tunnel, den du hast, weil du halt eben dieses eine Ziel unbedingt erreichen willst, wird es dann auch ein bisschen schwieriger und deswegen verpuffen solche Reden. Also es gibt ja mal Situationen, wo man auch schon mal die Trainer in der Kabine erlebt hat, was sie dann da so sagen, was dann in der Sportschau wiederholt wird, wo man sagt, jetzt guckt euch mal diesen Trainer an, was der denn in der Kabine gesagt hat, und das ist beeindruckend, dass man da sagt, wow, was der da für eine Rede hält, das ist ja wie die Schlussszene von 300 oder so. Wenn du dann aber dir vorstellst, das passiert an jedem Spieltag so. Dann denkst du natürlich spätestens an Spieltag 3, gucken die Spieler sich alle während der Rede an, tauschen Blicke aus und denken sich, Alter, sag mal.
So, und da frage ich mich, warum macht man das nicht zum Geschäftsmodell? Warum geht man nicht her, wie beispielsweise beim HSV, wenn man das Gefühl hat, ich könnte den HSV retten? So, wer auch immer das ist, geht hin und sagt, pass auf, zahlt mir irgendwas.
Ich bin Mr. Wolf, ich löse Probleme. Harvey Keitel, der einfach zu dem Verein hinkommt und sagt, so, was haben wir? Wie viele Minuten? Was braucht er?
So, und keine Ahnung, irgendwas, wovon man nicht, ne, zu wenig zum Leben, zum Sterben zu viel, 150.000 Euro, nein, ich nenne jetzt irgendeine Summe, also zahlt mir 150.000 Euro, wenn es nicht klappt, Aber wenn er in der Bundesliga bleibt, dann kriege ich eine Prämie von 3 Millionen.
So wie Udo Lattek, 2000.
Ja.
Ne?
So.
So. Ja.
Daraus kannst du ein 1A-Geschäftsmodell machen.
Ja.
Und dann musst du auch als Verein dann auch sagen, sowohl als Trainer als auch Verein danach sagen, so, und mit dem Ziel Klassenerhalt geschafft und so weiter und so fort. Das war's.
Da gibt's nur eine.
Dass man sich quasi gar nicht der Illusion hingibt und auch gar nicht die Fans in dem Glauben, dass das zum Beispiel jetzt, wir holen jetzt Peter Neururer von Spieltag 29 bis 34, aber der ist dann eben auch noch am ersten Spieltag wieder da. Oder kriegt er den Punkt, sondern man sagt, pass auf, 5 Spieltage, so quasi zeitlich begrenzt, und dann sucht man quasi einen neuen Trainer. So habe ich das richtig verstanden.
Oder? Das Problem bei der Sache ist, glaube ich, nur tatsächlich, dass es wahnsinnig schwer ist. Also stellen wir uns jetzt mal vor, du würdest jetzt irgendwie, Hollerbach würde jetzt an Spieltag 27 entlassen. Was beim HSV ja gar nicht so unrealistisch ist.
Ja.
So, dann holst du jetzt für die letzten 4 Spieltage Benno Müllmann. Warum auch immer. Es sind übrigens nicht 4 Spieltage, sondern 7. So, und der kommt jetzt. Oder Peter Neururer. Pass auf, der HSV verpflichtet Peter Neururer. Klingt ein bisschen crazy, aber...
Aber ist halt der HSV.
Ja, gut, die haben Bernd Hoffmann als Präsidenten jetzt, ne?
Also. So, alles klar. So, übrigens sieht Bernd Hoffmann aus wie... Richard Nixon bei den Simpsons. Bei den Simpsons, muss man mal gucken. Ne?
So. Wie Annegret Kramp-Karrenbauer.
Nein. So, und dann, das Problem bei der ganzen Sache ist, wenn du das offiziell so verlautbaren lässt, dann hast du ja das Problem, du kannst ja nicht als Trainer da stehen und sagen, wir sind der HSV, wir sind der Club, wir müssen uns damit identifizieren, wir müssen alles geben für unseren Verein, weil die Spieler wissen natürlich, ey, was interessiert der sich für den HSV, der ist nach Spieltag 34 wieder weg. Ich glaube, das funktioniert so auch nicht wirklich, weil du die Identifikation mit einem Verein so in der Form gar nicht vorleben kannst. Du musst, glaube ich, du kannst es intern vereinbaren und sagen, pass auf, Peter, nach Spieltag 34 ist hier Feierabend, aber sag's bitte den Spielern nicht. So, ich glaube, es funktioniert sonst nicht, weil du einfach das nicht glaubwürdig vertreten kannst. Sonst ist die Söldnermentalität, die man den Spielern vorwirft, natürlich dem Trainer auch, wohnt dem auch inne. Und es ist schwer, vor eine Mannschaft zu treten und sagen, ihr müsst hier alles geben, wenn du selber weißt, ich habe damit nichts mehr zu tun.
Aber ist das nicht sogar im Fall vom HSV oder zum Beispiel auch Wolfsburg oder so, ja, wo ja jetzt Martin Schmidt auch zurückgetreten ist, ist das nicht da vielleicht sogar ganz ehrlich, dass man sagt, pass auf, die Jungs sind eh meist nach einer Saison wieder weg, dann geben wir ihnen auch einen Trainer, also so Franchise-mäßig das machen. Sagt, pass auf, ihr und der Trainer seid am Ende der Saison weg, aber solange wie ihr hier seid, ne, macht ihr noch einen guten Job. Also vielleicht fühlen sich da viele Spieler auch abgeholt und bringen deshalb gute Leistung. Ja. Weil das einfach passt zu ihrem Berufsvorstellung, zu ihrem Berufsmodell. Wie wir ja mittlerweile merken, dass da Verträge nicht mehr greifen müssen oder Verträge nicht mehr zählen und nicht das Papier sind, auf dem sie gedruckt sind. Also vielleicht passt das ganz gut. Sie sagen, du, wenn der Trainer jetzt weg ist, aber jetzt machen wir nochmal einen schönen Job und dann gucken wir mal, wo es hingeht zusammen. Vielleicht gehen wir auch mit dem zum nächsten Verein.
Das setzt aber sehr viel Reflexion voraus, die ich vielen Spielern abspreche. Und ich glaube doch schon, dass dieser Sport sehr stark davon lebt, dass man sich selbst oder zumindest von anderen so stark emotionalisiert wird, dass man für die 90 Minuten dann doch ein bisschen mehr Gas gibt.
Aber Micky, du sagst ja gerade diesen Satz, das ist den Spielern dann auch schwer zu vermitteln, wenn der Trainer sich dahin stellt und sagt, wir sind der HSV. Gerade beim HSV ist das doch das Problem. Wer ist denn da von den Spielern noch der HSV oder Wolfsburg? Denkst du, ein Origi, der ist so lange VfL Wolfsburg, bis Klopp wieder anruft oder irgendjemand aus der Premier League und sagt, willst du nicht wieder hier spielen, dann ist der wirklich schnell wieder weg.
Ja, das ist doch gar keine Frage.
Also wem willst du, also deswegen finde ich das von Mike ja gar nicht so schlecht als Idee, weil das andere ist eine Illusion. Und ich weiß, natürlich lebt man gerade in diesem psychologischen Teil auch von der Illusion, dass da etwas für den Moment geschaffen wird. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es das sein muss, sagen, man, der Trainer identifiziert sich ja gar nicht mit der Mannschaft. Ey, Hauptsache, der hat einen Plan für die 7 Spieltage.
Ja gut, klar, ein Plan ist natürlich grundsätzlich auch nicht so verkehrt, das stimmt schon.
Und wenn es nur der Plan ist, den Leute sagen am 27. Spieltag, wir haben nur noch 4 Spieltage, wir müssen punkten.
Ja, und dann würden die Spieler aber sagen, aber sind ja keine 4 Spieltage, das sind ja 7, du Trottel.
Ja, ne? So. Aber diese Reflexionsfähigkeit würde ich den Spielern dann jetzt vielleicht auch mal absprechen.
Aber die Frage ist dann ja auch umgekehrt. Also ich meine, das Gegenteil dazu oder das Gegenargument zu deinem Punkt jetzt, Micky, ist nochmal die Qualität beziehungsweise die Bilanz von Bernd Hollerbach seit 21 Pflichtspielen als Trainer sieglos. Da fragt man sich natürlich, ehrlich gesagt, Warum holt man Bernd Hollerbach?
Ja, den holt man natürlich. Das ist natürlich dann ein, das ist ja ganz tief in die Emotionskiste gegriffen, weil man halt einfach sagt, Hollerbach ist eine Identifikationsfigur. Hat die Crackpfeife den Rauchmelder ausgelöst oder was ist da gerade los?
Ich weiß, es ist wahrscheinlich die Post, aber ich gehe jetzt nicht ran.
Ja, aber die ist hartnäckig.
Muss ich. Ja, weiß ich nicht.
Der Bofrostmann ist da. Ne? dein Rinti wird geliefert. für deine Acai-Bowle, in die du dir ja regelmäßig mittlerweile Rinti reinschnibbelst.
Die mit Rinti-Sticks umgerührt wird.
Letztens sagte mir schon ein Kollege, dass das ja teilweise, er hat es nicht so formuliert, aber er hat so zart angedeutet, dass das ja doch relativ verzweifelt ist und relativ plump, wie wir für Rinti Werbung machen würden, bis ich ihn mal aufgeklärt habe, dass die Schweine uns bis heute nicht einen Cent gezahlt haben. Nicht einen Cent.
Und ja. Ich verstehe da auch hier Lagardère nicht.
Ja.
Dass sie da nicht längst auf die Idee gekommen sind, ihren Kunden Rinti mal davon zu überzeugen, dass das hier mithören, das können sie alle hier bei Lagardère.
Ja, das können sie alle.
Aber mal aufstehen und sagen, Mensch, denen helfe ich jetzt mal.
Eier in der Hose haben. So, Rinti, das schmeckt nämlich auch lecker mit Käse überbacken oder auch mal als Gulasch. Da gibt es viele tolle Möglichkeiten, was man aus Rinti machen kann. Ne?
Ja.
Auch als Riegel jetzt demnächst.
Würden wir eigentlich uns auch in den Supermarkt stellen, hier bei Fressnapf oder so hinstellen und am Rinti-Stand?
Mit so einem kleinen Teller, mit so Fahnen drin. Ja, so und probieren Sie doch mal was von unserem Rinti.
Sogar das würden wir machen,
klar,
oder?
Klar, würde ich sofort machen. Ja. Ne? Ja. Ja, sicher.
Zusammen mit Dieter Hund.
Mein Gott. Dieter.
So, jetzt aber mal zurück.
Ja, also beim HSV ist das natürlich, vielleicht ist das tatsächlich auch mittlerweile so ein bisschen wie bei so einer Beziehung, die im Grunde genommen schon kaputt ist, wie bei so einer zerrütteten Ehe, dass man jetzt sich versucht, nochmal zu erinnern an die Zeit, wie schön es war und greift jetzt verzweifelt in jede Kiste, die da noch ist. Also Hollerbach als Trainer, dass man sagt, Mensch, das war doch eine schöne Zeit als Spieler, so. Da ist noch so, man versucht das an Emotionen rauszukitzeln, was noch da war, genauso Bernd Hoffmann, wo man sagt, Mensch, war doch eine schöne Zeit damals, den machen wir jetzt wieder zum Präsidenten. Also du siehst, auf allen Ebenen ist da wahnsinnig viel Verzweiflung, dass sie jetzt nicht noch Carsten Behron als Stürmer verpflichten, ist eigentlich alles. Van der Vaart. Wir sind von der Fahrt zurückgeholt.
Zurück. Ja.
So, wo ist der denn? Mittiland, FC Mittiland.
Ist auch nicht so weit, 4 Stunden ist er
hier. Ja, so, zack. Und dann steht er bald wieder auf dem Platz. Ja. Und dann siehst du den da so, wie er so seine 88 Kilo über den Platz schrubbt. Und dann so, was eine Kacke. Hoffentlich ruft Let's Dance bald an, was eine Scheiße.
Jetzt auch mit Sauce Hollandaise.
Oh, was eine Scheiße, da, komm. Schick mal hier mal Ball rüber. Komm. Okay, das habe ich mir nicht so schwer vor. So stelle ich mir das richtig vor. So eine richtige Kiepe, weißt du, wie so Typen am Strand von Malle mit so einer Trigema-Buchse, so kein Hintern, aber vorne so eine richtig dicke Pocke. So die Arme in die Hüften gestemmt und so mit so einem Knick im Bein, also so hier so vor dem 16er stehen, so. Komm hier, Diekmeier, hau mal rüber, oh, komm. Und dann so aus dem Stand versuchen, noch so in den Knicken Ball zu zirkeln.
Was macht eigentlich Frank Pagelsdorf?
Ja, was macht eigentlich Frank? Ja. Im Zweifel, das wäre doch schön. Was für eine tolle Geschichte. Genau so machen wir es. Also, der mittlerweile vertragslose Raphael van der Vaart kommt am 29. Spieltag. So. Bereits
noch
am,
3 Spieltage zu gehen sind.
Genau, bereits am, das gefällt dir, ne? Bereits am 31. Spieltag ist er am gegnerischen 16er angekommen. Und der gerade erst verpflichtete Trainer Frank Pagelsdorf jubelt ob des 1:1 und hat Tränen in den Augen und heulend umarmt er alle seine Spieler. Ne?
Und holt zur neuen Saison 59 Spieler. An den er gleich noch mitverdienen kann.
Unter anderem Seroberto 3, den er vom FC Schalke spektakulären. Ich merke schon, da ist viel Potenzial. Aber jetzt mal absurd, ne? Also, ich habe mir die Tabelle mal angesehen zwischenzeitlich. Hätte der Treffer von Pizarro gezählt, dann hätte der FC Köln, der ja im Grunde genommen schon zur Hinrunde komplett abgestiegen war, wo keiner mehr entwickelt, hätte er nur noch einen Punkt weniger gehabt als der HSV, der jetzt 17 Punkte hat, ja. Und noch lange nicht abgestiegen ist. Das heißt, es kann natürlich, er hat jetzt 6 Punkte zum Relegationsplatz und natürlich ist das eine absolut beschissene Punkteausbeute. Trotzdem sind sie noch lange nicht abgestiegen. Und auch da muss man wieder der Bundesliga ein vernichtendes Zeugnis ausstellen, denn es kann auch in dieser Saison tatsächlich wieder reichen mit gerade mal 27 Punkten, wie bereits beim HSV ja vor 2 oder 3 Jahren geschehen, mit 27 Punkten es noch in die Relegation zu schaffen. Auch das ist doch wirklich ein jämmerliches Ergebnis.
Da hattest du aber natürlich irgendwie das Ding, dass, ich glaube, Eintracht Braunschweig irgendwie mit dabei war. Jetzt hast du halt irgendwie richtig große Namen vor dir stehen.
Ja.
Nichtsdestotrotz, also ich finde, der HSV macht insofern, wie ich finde, alles falsch, weil ich glaube, nicht eine Sekunde aus dem, was in den letzten Jahren hier passiert ist, gelernt worden ist. Diese Scheißuhr, diese Kackuhr läuft immer noch. Dieser Dino läuft da immer noch unten rum.
Yep.
Und statt einfach mal irgendwie insbesondere...
Und das Maskottchen auch.
Bitte?
Und das Maskottchen ist ja auch immer noch da.
Ja, den meine ich...
Ach so.
Ja, nee, das war klassisches Comedy-Handwerk.
Ach so. Nein, aber du eigentlich... Also im Grunde genommen tut dieser Verein so, als wäre er immer noch, würde er immer noch an den Europapokalplätzen kratzen. Also ja. vom Habitus, von der Haltung, von der Art und Weise, wie mit einer Selbstverständlichkeit irgendwie da Bundesliga gespielt wird.
Ja.
Obwohl das mittlerweile Katastrophenfußball ist. Ich frage mich, um mal eine Idee von meinem Freund Markus oder unserem Freund Markus mit aufzunehmen, der da sagt, warum gehen die nicht her und lassen die Uhr einfach rückwärts laufen? Und zwar rückwärts 17.15 Uhr, letzter Spieltag in dieser Saison, damit alle im Stadion, in den Führungsebenen und natürlich auch unten auf dem Platz sehen, dass es diesmal wirklich ernst ist. Und es ist diesmal ernster, als es möglicherweise jemals gewesen ist. Und Lothar Matthäus hat ja in seiner Sky-Kolumne auch gesagt, irgendwie, das wirkt alles so, als sei das Glück jetzt langsam aufgebraucht.
Ja, das kann man wohl sagen.
Und das verstehe ich also nicht, dass man die Haltung nicht ändert. Also dass man nicht wirklich wie ein Mann dahinter steht, dann hast du wieder diese furchtbaren Szenen, musst irgendwie mit Platzsturm gegen den Platzsturm kämpfen und so weiter. Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, ich will nicht sagen, dass ich die Fans verstehen kann. Aber wenn du wirklich irgendwie das Gefühl hast, du supportest diesen Verein seit Jahren und hast aber irgendwie das Gefühl, die merken gar nichts, da ändert sich nichts. Also das ist so das, was ich dem Verein einfach irgendwie vorwerfen muss.
Also ich glaube schon, dass sie was merken, zumindest die Spieler. Sie merken allerdings, also sie merken etwas, aber das Ergebnis dessen, was sie merken, ist leider sehr unbefriedigend, denn sie sind ja komplett verunsichert. Du siehst ja, natürlich merken die was und das, wie man, jetzt klingt es wie Lanz, das macht auch was mit den Spielern. Es macht halt nur...
Ich kann es mir genau vorstellen.
Das habe ich damals schon mit meinem, das hat mir Phil Collins auch mal gesagt, mein Freund Phil Collins. Und ich habe mal mit dem Dalai Lama darüber gesprochen. Und das ist natürlich nicht das, was du sehen willst, aber das ist das Ergebnis. Sie sind völlig verunsichert. Sie spielen die absolut, also kein Fehlpass ist nötig, aber manche sind noch unnötiger als andere. Sie spielen unglaublich viele völlig unnötige Fehlpässe. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die nicht gewollt haben. Die haben schon was getan. Das ist nicht so, dass denen alles scheißegal wäre. Aber die sind natürlich jetzt in einer Situation, in der sie komplett verunsichert sind, in der nichts gelingt. Natürlich haben sie auch die falschen Leute verpflichtet. Also der HSV ist ja quasi das Gegenteil von Rewe, jeden Tag ein bisschen besser. Es ist ja wirklich, jeden Spieler jeden Tag ein bisschen schlechter zu machen. Also auch ein André Hahn, der bei Augsburg und auch bei Gladbach ein ordentlicher Bundesligaspieler war, der aber natürlich auch nur in einem funktionierenden Kollektiv tatsächlich was reißen kann. In einer Mannschaft wie dem HSV, in dem jeder schon von vornherein einfach ein Deutsch schlechter ist, kann natürlich ein André Hahn auch nicht derjenige sein, der jetzt zum Beispiel mal vorweg geht und sagt, so, wir reißen uns jetzt den Arsch auf. Also ich habe, glaube ich, André Hahn in seiner ganzen Karriere nur zwei Worte reden hören. wer soll es denn da machen? Also es muss ja irgendwie, also ähnlich wie zum Beispiel auch Borussia Dortmund mit Mats Hummels eine Führungsfigur verloren gegangen ist, mit Gündogan auf eine Art und Weise auch, so ist natürlich auch beim HSV da kaum jemand, der mal vorweg geht. Also wer soll denn da derjenige sein, der sagt, scheiß drauf, auf dem Platz, der sagt, ist doch kackegal. Und wenn du 12 Fehlpässe spielst, scheißegal, wir ballern den trotzdem heute 2 rein. Wer soll denn das machen? Das kann André Hahn nicht sein, Papadopoulos, ich glaube, der natürlich verkörpert der etwas, aber ist auch nicht derjenige, der jetzt irgendwie in der Mitte des Spiels steht und sagt, so Leute, jetzt aber, so wie ein Boateng. Also hättest du einen Kevin-Prince Boateng, an dem wollen wir jetzt auch nicht alles aufhängen, aber der wäre natürlich genau der Typ Spieler, den der HSV jetzt bräuchte.
Aber ist nicht das Problem, dass du quasi, wenn du Bernd Hoffmann quasi an die Spitze dieses Vereins widersetzt, wenn du jemanden wie Hollerbach holst, der angeblich das HSV-Gen hat, ja, und irgendwie dessen größte Leistung es bisher aber war, dass er eben die drittmeisten gelben Karten der Liga-Geschichte gesammelt hat, ja, dass du dann ja quasi in der Führungsriege und an der Seitenlinie auf HSV-Folklore setzt, aber auf dem Platz steht halt nichts. Wenn ich dann aber sehe, dass ich jetzt weiß, irgendwie Müller geht nach der Saison, Diekmeier geht nach der Saison und so, weißt du, da ist ja auch dann nichts mehr, woran du dich auf dem Platz festhalten kannst. Und das ist das Problem. Und alles andere wirkt dann eben auch nur wie Flickwerk oder im Fall von Hollerbach Kesselflickwerk. Weil das ist ja einfach nur, du probierst eine Außendarstellung irgendwie zu haben, wo wir sagen, hey, das ist ja noch der HSV und das ist ja rückwärtsgewandte Folklore in diesem Fall. Aber auf dem Platz ist davon halt nicht zu sehen. Und das ist einfach das Problem. Die hängen ja etwas nach, was es so ja auch nie gegeben hat. Und nach vorne passiert halt nichts. Und das meine ich auch in Richtung Zukunft und nicht nur auf dem Platz.
Total, aber das ist ja das, was ich gerade auch mit diesem Beziehungsgleichnis meinte. Da ist im Grunde genommen schon alles im Arsch. Da gibt es auch keine wirkliche Hoffnung. Und dann versucht man natürlich, es ist dem HSV ja auch gar nicht, finde ich, grundsätzlich erstmal nicht anzulasten, dass man in dieser Situation versucht, nochmal irgendwo irgendwas zu zünden. So, also dass noch irgendwas passiert, so wie bei einem Motor, wo du da nochmal Startpilot reinhaust, dass du glaubst, dass das Ding nochmal anspringt. Also sagst du mit Hollerbach, bringst du ein bisschen von dieser Vereins-DNA rein, die dieser Verein ja ansonsten komplett verloren hat auf allen Ebenen. Ich finde das gar nicht ehrenrührig, die Idee ist ja auch ganz nett. Also bevor Hollerbach, sagen wir mal, 16 Spiele oder 17 verloren hat, war er ja auch erstmal ein erfolgreicher Trainer. So, der hat ja auch durchaus auch schon mal was geschafft. Und er steht ja auch tatsächlich für den HSV in besseren Zeiten. Aber das kommt halt nicht von selbst. Und das
ist mir aber zu viel Romantik, ehrlich gesagt. Das ist,
und, ja, aber und davon das lebt ist, der Fußball ja auch.
Ja, das ist ja auch schön, dass er davon lebt. Aber das ist mir zu viel Romantik in einer solchen Situation und zu wenig Professionalität.
Die hat der HSV aber schon seit einigen Jahren nicht mehr.
Aber das ist ja der Punkt, auch so, wo wir gerade ein bisschen drüber gesprochen haben. Dann brauchst du halt eben doch irgendwie den Red Adair des Fußballs, der in der Lage ist, eben einfach den Brand, den keiner mehr löschen kann, dann noch zu löschen.
Aber also, wer wäre das denn in dieser Situation? Lucien
Favre beispielsweise. Der passt jetzt möglicherweise nicht, auch weil er nicht hingehen würde oder sonst was. Aber es wird ja diese Trainer geben, die sich auf so ein Thema spezialisiert haben. Warum nicht, was auch diskutiert worden ist, dass man Bruno Labbadia zurückholt?
Ja, wäre jetzt ehrlicherweise auch scheißegal. So. Ja.
Nein, und es wäre möglicherweise auch die richtige Geschichte
wahrscheinlich
gewesen.
Wahrscheinlich schon,
so. Und das ist halt so der Punkt. Und das meine ich einfach eben mit überall. Und das ist ja das, was auch Lukas gerade richtigerweise gesagt hat, dass irgendwie da draußen versuchen alle irgendwie HSV zu spielen, aber auf dem Platz kriegen sie das halt nicht hin. Aber sie versuchen halt letztlich auch diesen romantischen HSV zu spielen, der am Ende, ne, wir sind der Dino und alle sind abgestiegen oder wir sind von Anfang an dabei und auch irgendwie diesmal wird nichts passieren. Und deswegen fände ich das Symbol nochmal so schlau, einfach herzugehen und zu sagen, bevor jetzt wieder bei Sky und in allen, in der Bild und überall in allen Sportgazetten jetzt geschrieben wird, irgendwie, wann wird die Uhr abgeschaltet? Wir schalten sie selber ab und stellen sie auf 17.15 Uhr am 12. Mai 2018, weil das ist erstmal die einzig wirklich wichtige Zeit, die zählt.
Ja.
Diese Klasse zu halten, und das ist das einzig wirklich wichtige Signal, was aus diesem Stadion, von diesem Verein und von dieser Mannschaft aus gesendet werden muss, dass wir alles dem unterordnen. Ja. Und das fehlt mir.
Aber
ist nicht der HSV, Entschuldigung, Micky, ist der HSV nicht im Moment an einem Punkt, wo es egal ist, ob sie Mirko Slomka oder Marietta Slomka holen? Also das ist doch das Problem. Also ich weiß, wir machen Gedankenspiele, Lucien Favre, Bruno Labbadia, es scheint ja egal zu sein. Ich hatte gedacht tatsächlich, dass sowas wie der Hollerbach vielleicht sogar funktioniert. Ja? Du holst dir quasi so eine Reminiszenz an Felix Magath.
Ich hatte es ja, der auch Mann, gedacht.
Der quasi schon sein eigenes Paket, seinen eigenen Sack Medizinbälle dabei hat. Ja, und dann eben 5 gelbe Karten noch aus der Coaching-Zone schafft zu holen, weil er irgendwie den 4. Offiziellen abgrätscht. Wenn das dann auch nicht funktioniert, ja, dann sind dir, glaube ich, auch als Verantwortlichen in so einem Verein, irgendwann gehen dir dann auch die paar Ideen, die du dann überhaupt hattest, dann irgendwie aus. Also wenn man mal irgendwie sich jetzt mal in Jens Todt hineinversetzt, ja.
Ja, aber man muss es vielleicht auch einfach, also du wirst natürlich auf diesen Topf auch keinen Deckel kriegen, aber wahrscheinlich ist die Antwort doch viel leichter, wenn du innerhalb des Vereins, und zwar auch ganz oben, nur Solisten hast, warum soll das denn auf dem Platz anders sein? Also das ist doch, auch da sind wir wieder bei der Vereins-DNA, du hast da oben immer eine gewisse Form des Chaos oder der Breiigkeit oder der Gleichgültigkeit oder halt eben des solitären Daseins. Warum soll das denn auf dem Platz anders sein? Jetzt sind wir natürlich in einer Phase der Saison, da regiert halt die nackte Angst. Oben und unten. Also das ist, warum soll das, Fisch und Kopf und so, das kennt man ja alles, aber stimmt halt eben auch. So, und jetzt, klar, jetzt sagt man mit Bernd Hoffmann, da holt man sich jetzt so quasi so eine Art Che Guevara, der jetzt sagt, wir machen jetzt alles anders.
Bernd Hoffmann und Che Guevara, ja, das ist...
Ja, man hofft jetzt darauf, dass jetzt mit der einen Person sagt die so, ich mach's jetzt und das ist unser Verein und so, aber ich glaube, es ist ja auch ein bisschen spät dafür. Tatsächlich. Und
Bernd Hoffmann als Che Guevara, The Motorcycle Diarrhoe.
Whatever that mean könnte.
Ja, ne? So. Aber du, das ist doch dein irrer Vergleich. Da siehst du mal, was dieser Verein schon mit dir gemacht hat da in Hamburg.
Ja,
dass allerdings. Du so weit schon bist, Micky Beisenherz.
Ja, aber es ist ja auch egal. Vielleicht kümmern wir uns auch nochmal um anderen Vereine. Denn den HSV werden auch wir heute
nicht retten.
Wahrscheinlich.
Ja, die Frage,
nicht retten.
Wie rettet sich der VfL Wolfsburg?
Ja,
außer auf den HSV und den ersten FC Köln zu setzen und dann zu gucken, dass man eventuell noch die Relegation schafft.
Ja, das ist ja auch,
auch finster aus.
Die könnten vielleicht eine Uhr im Stadion, die fahren nach Hamburg,
also
bauen die Uhr ab,
Ich hätte ja schon mal einen kleinen Tipp für den VfL Wolfsburg. Vielleicht einfach die 11 Spieler vom Platz nehmen und die 11 Affen, die sie, was denn, wir haben doch gar nicht mehr. Und einfach mal so, ich sag mal als Wort Test, einfach nur mal als Test 11 Affen auf den Platz stellen und gucken, vielleicht schaffen die ja mehr als ein Unentschieden, zum Beispiel. Ne? Ich weiß nicht, wie ich auf Affen... Es ist ein Versuch. Ja, es wäre ein Versuch. Nicht?
Es ist auf jeden Fall ganz schön viel Geld in jedem Fall investiert worden in Wolfsburg.
Allerdings, nicht erst in diesem Jahr. Ja.
Das ist komisch, weil eigentlich ist das ja auch, und auch da wieder... Eine Top-Truppe.
Ja, allerdings.
Es ist wirklich eine gute Truppe.
Ja.
Und irgendwie hast du aber das Gefühl,
Ja, weil es halt einfach Wolfsburg ist. Ist. Ja, es ist, niemand möchte in Wolfsburg wohnen. Jeder möchte, das Problem ist bei Wolfsburg, das hört sich alles toll an, wenn du den Vertrag unterschreibst, du kriegst eine Menge Geld, aber bereits in Woche 2 merkst du, du wohnst in Wolfsburg. Das ist einfach nicht schön. Und ich komme aus Kassel-Brauxel, ja, so, da möchtest du nicht wohnen, da möchtest du nicht sein und du möchtest auch, also Wolfsburg im Februar, also ich glaube die Monate, man darf auch wirklich nicht vergessen, was eine Stadt in Kombination vielleicht mit schönem Wetter noch so aus einem Menschen rausholen kann, aber irgendwo die Monate ganz grob, Oktober bis März in Wolfsburg, niemand kann von einem Menschen verlangen, dass er da auch nur ansatzweise positive Gedanken oder sowas wie Enthusiasmus aus sich rausholt. Das darf man nicht. Und da sagt auch mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, hat nämlich mal das sehr schön gesagt. Der hat gesagt, Wolfsburg ist Kacke. So.
Aber dann, wenn das deine These ist, Micky Beisenherz, dass Wolfsburg nur deshalb gerade so schlecht ist, weil man in Wolfsburg nicht wohnen will, dann frage ich dich, warum es diese Saison so gut in Augsburg läuft.
Aber Augsburg ist doch eine schöne Stadt. Die Fuggerstadt Augsburg mit Wolfsburg zu vergleichen, du tickst wohl nicht richtig. Sag, hast du mal, bist du mal mit dem ICE gefahren? Hast du in Wolfsburg gehalten im November? Hast du dir das mal angeguckt?
Ich wusste, du bist so schön.
Du kannst doch die Wahrheit nicht vertragen. Ja, ich hab den Code Red befohlen.
Nee, Moment mal, sorry. Völlig falsch. Nein, also Augsburg mit Wolfsburg, also das ist doch wohl nicht zu fassen. Was muss man denn sich für Sachen haben? Die Fuggerstadt Augsburg.
So, liebe Augsburger, Entschuldigung, ich wollte einfach nur mal Micky Beisenherz provozieren.
Eine Impertinenz.
Also, hat geklappt.
Ja.
So. Micky, du sagtest ja gerade, dass quasi die Leute nicht oder die Spieler nicht gerne in Wolfsburg wohnen. Und viele von denen wohnen ja dann in Braunschweig. Und ich glaube tatsächlich, wenn Braunschweig schon zum Sehnsuchtsort wird, dann ist die zweite Liga nicht mehr weit. Ich glaube, da ist schon das Problem. Es geht ja auch um ein Mindset. Ja?
Ja.
Und dort auf dem flachen Land. Und ich glaube, deswegen schließe ich mich da quasi deiner Interpretation auch an. Ich glaube, dass das viel mit dem Standort dann zu tun hat, weil es einfach schwierig ist, da ein vernünftiges Mindset aufzubauen. Und dann geht es eben wieder um Mentalität. Und die ist ja in dieser Mannschaft, also spielerisch stehen die, finde ich, sind die über jeden Zweifel haben, was die einzelnen Spieler können.
Ja.
Wenn man nur mal an Yunus Malli und die Davi denkt und so. Aber es ist dann, was natürlich auf dem Platz ist, ist dann immer wieder, dass man Woche für Woche auch enttäuscht ist und denkt, ey, da müsste doch viel mehr passieren beim VfL Wolfsburg.
Ja. Aber es ist genau das, was du sagst mit dem Mindset. Es ist halt schwer. Also ich glaube, man darf wirklich nicht vergessen, dass diese Dinge einfach ganz wichtige, entscheidende Elemente sind. Das ist die Stadt, in der du lebst. Das ist die Identifikation. Klar, die Fußballer, das ist ja, wir reden ja nicht über die 70er. Das ist gar keine Frage. Aber es ist schon auch da wieder ein bisschen so, dass das Gefühl für einen Verein. Und da ist es schon was anderes, ob du jetzt in Dortmund bist, was als Stadt jetzt auch nicht gerade prachtvoll ist, ist jetzt auch nicht Venedig, oder ob du in München bist, wo man einfach, wo du diese Vereinskultur lebst. Und Wolfsburg ist einfach anders. Da ist, klar, natürlich triffst du in Wolfsburg auch auf viele begeisterte Fans und die sind Fans ihres Vereins und sind bestimmt auch nette Menschen. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du bei einem Verein spielst, der nicht nur hinter vorgehaltener Hand auch ein wenig das Spielzeug eines Konzerns ist. Und wenn du durch Wolfsburg gehst, dann kannst du auch keinen anderen Eindruck haben, weil alles irgendwie aussieht, als bewegst du dich permanent nur auf dem Werksgelände. Das ist einfach so.
Micky Beisenherz, du musst öfter in Sportsendungen eingeladen werden. Ich finde irgendwie seit Jahren, seit Kevin De Bruyne weg ist, wird bei Sky 90 im Doppelpass bei Vontora darüber philosophiert und nachgedacht, was wohl im System Wolfsburg irgendwie schieflaufen könnte, woran es liegt. Micky Beisenherz, die Stadt ist kacke.
Ja, ist aber, manchmal ist das doch so einfach. Also seitdem die Spieler nicht mehr in Berlin wohnen dürfen, haben sie auch wirklich den letzten Rest Spaß an dem Club verloren. Ne? Ja, Mike,
so
guckst du.
So, wie kommen
du kannst die Wahrheit doch nicht vertragen. Dann würde ich gern hinten raus noch ein Fass aufmachen.
Ja. Ein Fass, ja.
Nach diesem Spieltag,
ja.
Gomez, Wagner oder Nils Petersen? Nur, dass wir immer mal wieder über die Stürmer in Deutschland sprechen und wen ihr quasi
mit zur WM
Stand heute mit zur WM nehmen würdet.
Also was ich ganz interessant fand und auch irgendwie ganz schön war ja, dass das Interview mit Mario Gomez in der Welt, da sagte er, ich glaube, das Interview war von Samstag. Ich glaube, Samstag oder Freitag.
Was sagte er?
Freitag.
Wolfsburg ist kacke, ich bin froh, dass ich da weg bin.
So ungefähr. Nein, er sagte etwas zum Thema, ob er in Kontakt mit Jogi Löw steht. Das tut er gerade nicht. Aber er sagt, das ist auch gar nicht so wichtig, also weil Jogi Löw seine Qualitäten kennt. Und die Qualitäten sind, er weiß immer genau, wo der Ball hinkommt. Und das nächste Spiel nach diesem Interview hat ja relativ deutlich gezeigt, dass das auch genau so ist. Denn genau da, wo der Ball dann hinkam, auch etwas überraschend, weil so war es ja eigentlich nicht geplant nach dem Freistoß, stand Gomez und hat den Ball reingemacht. Also er hat schon sehr deutlich gezeigt, warum es sinnvoll ist, ihn mit zur WM zu nehmen.
Also und
dann kann aber Gomez froh sein, dass er nicht gestern Abend in Frankfurt war und dann gewesen ist, wo die ganzen Bälle hinkamen. Das wäre sehr schmerzhaft geworden.
Ja, es geht ja schon auch noch um Fußball, ne?
Ach so, ja, gut. Ne?
Ja.
Dann haben wir ja trotzdem noch den Zweikampf quasi Gomez-Wagner und dann den Außenseiter in Freiburg, Nils Petersen.
Ja, erstmal schön, dass man überhaupt diese Optionen hat, ne? Und nicht Paolo Rink nochmal ne? oder Van der Vaart einbürgert.
Ne? Kannst du nochmal, wie macht Van der Vaart in der...
ist halt eine... Hoffentlich rufen die vom Dschungelcamp bald an.
mit der Kiepe.
Ist das die Stimme hier mit Hass gekocht?
Achso.
Wer war das denn nochmal? Irgendeine Radiokomödie, oder?
Ja, ja. Ist mit Hass gekocht.
Ah, ist ja hier auch so eine Radio. Ja, also, das lässt sich ja jetzt natürlich auch nicht entscheiden, aber Jürgen Löw ist ja eine treue Seele. Und von daher sehe ich die Chancen bei Gomez schon ziemlich hoch. Der kennt das Gebilde. Ich weiß nicht, ob Jürgen Löw auf Sandro Wagner so tatsächlich steht. Ich persönlich mag Sandro Wagner sehr. Ich finde den sehr gut. Ich mag seine Interviews, ich mag seine Ansichten. Ich finde es irgendwie, ich finde den gut. Ich mag den. Aber ich glaube, Petersen ist Jürgen Löw, glaube ich, ein zu großes Wagnis. Ich glaube, der setzt da schon auf die bewährte Kraft. Abgesehen davon hat Jürgen Löw noch ganz andere Probleme. Zum Beispiel Marco Reus mitnehmen, ja oder nein. Ne? Wahrscheinlich schon.
Unbedingt ja.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ich fand das... Übrigens sehr, sehr schön, als Christian Streich gefragt wurde, ob Nils Petersen ein Geschenk bekommen hat zu seinem 50. Bundesligator. Und da sagt er, naja, Geschenke gibt es bei uns selten, nur wenn einmal Fahrt wird und ein Strampelanzug.
Das musst du nochmal sagen?
Ach, ich verstehe nicht, was hier los ist, ey. Ich sage, ich fand das, was Christian Streich gesagt hat, als er gefragt wurde, ob er quasi Nils Petersen zu dessen 50. Bundesligator ein Geschenk gemacht hat, sagt er, bei uns kriegen die Spieler
Okay, das lassen wir jetzt einfach so. Das muss man jetzt den Hörern nochmal kurz sagen. Lukas hat seit einiger Zeit, aber das ist wahrscheinlich auch altersbedingt, also verstärkte Leitungsprobleme, ist wahrscheinlich altersbedingt und wir haben Lukas gebeten, seinen Gag oder das Zitat von Christian Streich nochmal zu wiederholen und so wie es jetzt, also es ist nicht besser angekommen, ne?
Nee. Ich verstehe, ich habe ein anderes Internet, es liegt dann am Mikro, ich habe keinen Bock mehr.
Alter. So, jetzt macht Lukas quasi den Beisenherz am Ende der Folge, ne?
So.
Und zwar aber echt und authentisch.
Ja.
Ne? Der ist jetzt im Grunde genommen so, ja, wie soll man das sagen? Also, so sauer hat man zuletzt wen erlebt?
Kinder, es tut mir leid, ihr hört mich einfach nicht mehr, oder was?
Doch, wir hören dich noch. Jetzt, wir hören dich noch.
Was ich noch sagen wollte, schöne Grüße nach Hannover. Niklas Füllkrug hat auch schon 10 Tore und jagt damit den geteilten hannoveranischen Bundesliga-Rekord von 14 Toren von Didier Jakonan und Freddy Bobic. Also da passiert Historisches.
Ach Gott,
also das ist doch auch mal eine schöne Nebennotiz, Randnotiz.
Ich freue mich über diese Information und zwar inhaltlich, aber vor allen Dingen auch, weil sie uns technisch fast sauber übermittelt wurde und mit der Freude darüber schmeiße ich jetzt wieder wütend meinen Hörer weg und sag, was eine Kacke, standardmäßig. Übrigens finde ich es sehr schön, mir wird ja jetzt bei Twitter, lese ich immer nur so Sachen wie, oh, das wird Micky Beisenherz freuen. Und wenn das bei Twitter steht, an einem Samstag, dann weiß ich schon, Kalli hat wieder gesagt, hier komm, der Fentalab, das ist hier von Schalke. Wenn der Tedesco sagt, dass der nicht in dem Gebilde funktioniert, dann sage ich nur hier, Fentalab, komm, zack. Ab, Briefmarke auf den Arsch, aber Bentaleb, den mag er offensichtlich nicht, weil den hat er noch nicht.
Der darf nicht fliegen.
Der darf nicht fliegen, da hat er nur gesagt, Bentaleb, komm hier ab zum Bahnhof, tschüss, auf Wiedersehen. So, den Bentaleb, das ist für mich sogar schon Rassismus, dass der Bentaleb, was ist das, Algerier, was ist der für ein Landsmann, dass er den...
Dass der auf einer Kalmund-No-Fly-List ist. Ja, das
Oh, ein Scheiß hier alleine, ne? Kannst du hier mit Lukas ganz schön weiter Lückentext machen? Was ist? Ich hab andere Sachen zu tun. Ich hab wichtigere Sachen zu tun.
So ein bisschen Podcast-Glücksrad.
Wirklich?
Ich kaufe ein E. Ja. Ich nehme das ernst.
Bauen Sie Wortspiele in diese Lücken. Müssen Sie Wortspiele Ihrer Wahl einfügen?
Ich nehme das ernst.
Das ist wie so ein Panini-Album mit Lukas. Da klebst du quasi im Grunde genommen deine eigenen Gags jetzt demnächst ein. In die Lücken.
Ja. Das ist eine Marktlücke.
So sieht's nämlich aus.
So.
Hat eigentlich mal erzählt, jetzt muss ich doch noch mal kurz hier stehen bleiben, warum Olli Wurm, der macht ja Köln sammelt Köln, Deutschland sammelt Deutschland, guter Freund von uns Olli Wurm mit den Panini-Alben, warum das im Osten nicht funktioniert hat? Ne, weil die anderen, die Alben so, dass man einklebt und so, hat ja alles super, nur im Osten nicht, in Leipzig sammelt Leipzig, hat gar nicht funktioniert.
Weil?
Weil er hat natürlich nicht bedacht, dass diese Panini-Alben-Kultur
natürlich im Osten überhaupt nicht, die gab es gar nicht. Und jetzt versucht man einem Ossi zu erklären, wie so ein Panini-Album funktioniert. Dann hat er wirklich, da hat er mal so gefragt und dann sagte so ein Typ, also, warum, was ist das jetzt hier? Also, gab ich so ein Album hier für 4,99 und dann ist auch nichts drin. Ja, du musst das ja selber, du musst die Tüten kaufen, das eigentlich. Da muss ich nochmal extra, muss ich noch mal Tüten kaufen, dass ich schon die ganzen Bilder einklebe für 100 Euro. Und der war stinksauer. Und dann hat Olli Wurm erstmal begriffen, was das eigentlich für eine Abzocke ist, diese Panini-Alben, verstehst du? Also da, wir wünschen Olli Wurm natürlich weiterhin sehr viel Glück mit dieser Form, wie sie in Deutschland, Westdeutschland, mit dieser Westdeutschland. Ach, mach doch was über die. Aber jetzt, ich muss jetzt auf Klo.
Flugsteig oder Bahnhof? Ja.
Flugsteig A40, der Learjet geht.
So, yeah. Micky Beisenherz kann nämlich noch fliegen. Lukas Vogelsang.
Nochmal abschließend, falls du mich noch hörst.
Ja.
Der HSV, also die Mannschaft, darf ja unter Hollerbach auch nicht mehr fliegen zu den Auswärtsspielen. Da wird ja auch mit dem Zug gefahren. Da hat die Bild nämlich noch den Titel zu schlecht fürs Flugzeug. So.
In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche.
Ja, vielen Dank.
Auf bald.
Hat Spaß gemacht. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.